Ich bin heute komplett in Frischhaltefolie eingewickelt. Bevor wir starten, heute eine Triggerwarnung. Es geht in der heutigen Folge um Zwangsmaßnahmen bzw. Zwangsmaßnahmen in der stationären Psychiatrie. Wer damit Schwierigkeiten und Probleme hat, den bitten wir, die Folge nicht oder zumindest nur in Begleitung einer geeigneten Person zu hören.
Hallo und herzlich willkommen zu Bibliotherapie, dem Podcast über Literatur und Psyche. Ich bin Sophie.
Ich bin Konstantin.
Und wir sprechen hier einmal im Monat über Bücher, die sich mit psychologischen Themen oder psychischen Erkrankungen beschäftigen. Du bist was?
Ich bin nahezu komplett in Frischhaltefolie eingewickelt.
Ja, wenn ich dich so ansehe, würde ich sagen, komplett ist eine Lüge.
Von dem, was du sehen kannst, sozusagen nahezu komplett. Also, wenn es heute knistert während der Aufnahme, nicht allzu sehr irritieren lassen. Mein rechter Arm und Schulter sind gerade aufgrund einer Tätowierung eingewickelt mit Frischhaltefolie, was mich persönlich tierisch nervt. Und ich eigentlich lieber hier unbekleideter sitzen würde, aber dass ich gedacht habe, dass das vielleicht ein unpassender Modus ist, um einen Podcast zu führen.
Ja, wir haben auch kurzfristig vorhin darüber gesprochen, ob du nicht ohne aufnehmen möchtest.
Genau, aber ich hab mich dagegen entschieden. Ich dachte, für alle Beteiligten ist das wahrscheinlich die gesündere Variante heute.
Möglicherweise. Du bist auf dem Weg zur Volltätowierung, um einem radikalen Motorradclub beizutreten.
Genau. Ich dachte an ich habe keinen lustigen Witz, was ich jetzt, welcher radikale Motorradclub, die antipsychiatrische Motorradbewegung.
Es ist schon ein schöner Hint auf das, was noch kommt. Bevor wir zum Buch kommen, möchte ich noch was nachtragen, in Ergänzung zur letzten Folge. Mhm. Wir haben ja in der letzten Folge gesprochen über Der einarmige Pianist von Oliver Sacks und haben uns darüber unterhalten, wie unfassbar ausufernd Sacks Fußnoten sind und ob das wohl etwas Typisches für ihn ist oder eine Besonderheit dieses Buches. Und ein Freund von mir hat mir die Information gesteckt, dass Oliver Sacks in seiner Autobiografie, die heißt On the Move, die kann man auch noch kaufen, selbst von Diskussionen berichtet mit seinen LektorInnen, mit denen er sich quasi um den Erhalt von Fußnoten geprügelt hat, im übertragenen Sinne. Also was drin bleibt und was nicht.
Jetzt würde mich interessieren, ob in der Autobiografie auch so viele Fußnoten drin sind. Das wäre ja so ein bisschen Meta irgendwie.
Das wäre Meta, das wäre ganz cool, aber ich habe die Autobiografie leider nicht. Ich hätte das mal nachgucken müssen. Das wäre eine gute Frage. Weiß ich leider nicht. Aber vielleicht kriege ich jetzt von dem Freund, den ich erwähnte, nochmal die Info nachgeliefert, auch in der Biografie. Ja, ne? Dann wird das so eine endlose Treppenkonversation über Fußnoten von Oliver Sacks. Ja, also das nur nochmal nachgeliefert. Es ist normal.
Es ist normal, dass man sich daran stört, wie viele Fußnoten da drin sind. Viele Lektoren, 9 von 10 Lektoren sind der Meinung, dass Oliver Sacks zu viele Fußnoten
Möglicherweise, ja. Es würde mich auch mal interessieren, in welchem Umfang er sich dann am Ende tatsächlich durchsetzen konnte. Aber bei Der einarmige Pianist offensichtlich in größerem Umfang. Wahrscheinlich haben die einfach irgendwann aufgegeben, dagegen zu argumentieren. Gut, heute weniger Fußnoten.
Gar keine Fußnoten, oder?
Nee, aber schon Literaturverzeichnisse sind drin, oder?
Ja, hast du auch festgestellt, ich meine das in keinster Weise abwertend tatsächlich, aber es hat mich ein wenig amüsiert und ein bisschen überrascht, dass fast nur Internetseiten die das Literaturverzeichnis sind.
Tatsächlich? Ja. Ich habe das Literaturverzeichnis gar nicht, ich habe zur Kenntnis genommen, dass es existiert, aber ich habe es nicht.
Zumindest für die ersten Kapitel, ich habe es nicht komplett durchgelesen, aber so, ich habe es immer so durchgeblättert und dachte, das sind auffällig viele HTTPs und WWWs und eher weniger klassische veröffentlichte Schriften.
Das kann gut sein.
Aber das ist dann mit der Zeit. So macht man das heute.
Ja.
Die Jugend von heute.
dann sagen wir vielleicht gleich erstmal, worum es geht. Wir sprechen heute nämlich über Unter Verrückten sagt man Du von Lea de Gregorio. Das ist ein psychiatriekritisches Buch, ein Essay, ein Erfahrungsbericht.
Das kann man da Essay sagen, also, ja? Kann man bei 250 Seiten sagen,
es ist ein Essay? Langform. Also ich habe zumindest auch schon Essays gelesen, die so, weiß ich nicht, 150 Seiten oder sowas hatten. Also ne, man kann sich da ja auch irgendwie ausbreiten. Also auf jeden Fall ist es sehr viel in einem, würde ich sagen. Also
sagen,
nicht nur thematisch, sondern auch stilistisch irgendwie sehr viel in einem. Der Text will eine ganze Menge. Und ist in diesem Jahr im März bei Suhrkamp erschienen. Also extrem frisch auch für unsere Verhältnisse.
Das macht es zu unserem aktuellsten Buch. Noch nie haben wir ein so aktuelles Buch besprochen.
Das ist sehr richtig, ja. Das war auch eines der Kriterien. Also zumindest als wir uns darüber unterhalten haben, welches Buch wir lesen, habe ich zumindest gesagt, wir könnten ja auch mal was lesen, was irgendwie gerade so richtig in der Diskussion aktuell ist. Aber ich habe es gesagt. Ist im Grunde aber auch wurscht. Was zur Autorin. Lea de Gregorio ist 1992 geboren. Sie hat vergleichende Kultur- und Religionswissenschaften, ich habe es heute mit dem Sprechen, Religionswissenschaften studiert. Was man dem Buch anmerkt.
Ja.
Ja.
Ja. Ich mache ein wertneutrales Ja.
Ja. Außerdem hat sie 2 Masterabschlüsse. Einen in europäischer Ethnologie und einen in Philosophie. Was ich echt krass finde.
Ja,
so,
ja, total.
Also ich bin 3 Jahre jünger und habe einen Bachelorabschluss.
Du bist 3 Jahre älter.
3 Jahre älter.
Also, habe ich jetzt den Geheimnis verraten?
Oh, shocking.
Sie ist irgendetwas zwischen 3 Jahre jünger oder 3 Jahre älter. Wir wissen es nicht ganz genau. Plus, minus 3.
Ich habe manchmal so Probleme mit Zahlen. Was? Sie schreibt heute als freie Journalistin unter anderem für die Zeit, Deutschlandfunk Kultur und die Taz. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Buch sprechen, weil ich glaube, dass es da eine Menge großer und kleiner Fragen und Eindrücke und Themen und vielleicht auch irgendwie Kritik gibt. Also eine ziemlich breite Diskussionsgrundlage, also viel mehr als bei anderen Büchern, die wir gelesen haben. Sodass wir sind uns noch nicht sicher, ich spoiler das hier einfach mal so raus, sodass wir uns gar nicht sicher sind, ob wir das in einer Folge unterkriegen.
Es könnten 2 werden, ja. Also vom Material her würde es reichen auf jeden Fall.
Ja, also ich bin auf jeden Fall ein bisschen eskaliert in meiner Vorbereitung.
Und selbst ich habe mich heute vorbereitet.
Selbst du, das muss man explizit so sagen. Für Konstantins Verhältnisse hat er quasi...
Ich habe Romane geschrieben sozusagen.
Also
eine komplette Seite ist voll.
Viele Notizen. Also schauen wir mal, keine Ahnung. Wir wissen es noch nicht genau. Es könnte sein, dass wir das auf 2 Episoden aufteilen, damit es nicht zu lang wird.
Tatsächlich, also ich freue mich auch total, dass wir das Buch besprechen, weil ich glaube, das lohnt sich aus verschiedensten Ecken. Was ich so ein bisschen voranstellen möchte, ich weiß noch nicht genau, wie kritisch oder ich befürchte vielleicht manchmal hier und da auch abwertend ich vielleicht klingen könnte, wenn ich über das Buch rede. Und wenn das jetzt im Verlauf irgendwie so klingen sollte, möchte ich aber nur vorangestellt haben, ich halte viel von dem Buch. Ich finde, also bin sehr froh, das gelesen zu haben. Ich würde es auch an vielen, vielen Stellen weiterempfehlen. Und ich habe es eben, und das macht es mir schwierig, aus so verschiedenen Rollen, aus verschiedenen Perspektiven herausgelesen. Ich habe es zum einen einfach aus der Rolle des Psychotherapeuten gelesen. Und da gibt es den einen oder anderen Anlass, sich da vielleicht ein bisschen angestoßen zu fühlen. Ich habe es auch aus der Rolle gelesen, schon auch von jemandem, der, würde ich sagen, psychiatriekritisch ist und der viele Aspekte negativ sieht, wie sie in der Psychiatrielandschaft sind. Und da eben viel abgeholt wurde auch oder viele Beispiele nochmal gehört habe. Und als drittes, ja, irgendwie einfach nochmal so als ein stinknormal Lesender, also so als eine Person, die einfach auch ein Buch liest, durchgegangen zu haben. Und da hat es mir wirklich hin und her geworfen. Es war so ein bisschen Rollercoaster an verschiedenen Emotionen, die ich da beim Lesen hatte.
Ja, ja. Also ich hatte nicht so einen großen Rollenkonflikt, sage ich mal. Also ich kann sogar nicht mal zwingend sagen, dass ich es als Betroffene gelesen habe, also ja, klar, als Betroffene von psychischer Erkrankung, allerdings muss ich sagen, war ich nie in der Psychiatrie, also auch nicht in der Akutpsychiatrie oder sonst irgendwie, ich war in der psychosomatischen Klinik, die vom Setting her ja schon nochmal was anderes ist als eine Psychiatrie und ich auch nie im psychiatrischen Setting sowas wie Zwangsbehandlung oder so erlebt habe, das heißt, ich kann nicht aus dieser persönlichen Erfahrung darüber sprechen,
ja.
Aber ja, hab dann vielleicht wirklich einfach die betroffenen Perspektive auf den Umgang mit psychischer Erkrankung. Wobei man dazu sagen muss, dass auf dem Buch schon, im Buch schon ein sehr großer Fokus liegt auf Psychose und Manie. Da reden wir dann aber vielleicht später nochmal drüber. Als ich das Buch gekauft habe, habe ich mir tatsächlich ein bisschen was anderes darunter vorgestellt, als es dann tatsächlich wurde. Und das meine ich jetzt nicht, nicht irgendwie negativ oder sowas, oder dass meine Erwartungen enttäuscht waren oder sowas. Das meine ich gar nicht. Ich habe tatsächlich erwartet, und das ist es in Teilen ja auch, aber ich habe das in größerem Umfang erwartet, dass es Kritik an der Psychiatrie als Institution gibt.
Ja, genau.
Konkret an der Akutpsychiatrie oder an Zuständen in der Akutpsychiatrie. Und das ist auch so, das kommt auch zur Sprache und das ist ja auch ein großer Teil des Buches, aber ich hatte mir die Gewichtung anders vorgestellt. Und wir haben ja vorhin gesagt, ne, sie hat vergleichende Kultur- und Religionswissenschaften studiert und möchte das Thema, glaube ich, von so vielen Seiten beleuchten und anpacken, dass in dem Buch unglaublich viel thematisch aufgemacht wird. Also von Metaphysik über Religion, über Hexenverbrennung, über Kolonialismus, über
Nazizeit,
ne? Zwangssterilisation und Ermordung von Menschen in psychiatrischen Kliniken. Also da wird einfach ganz, ganz viel angesprochen und damit war ich, also ich musste mich daran erstmal gewöhnen, also im Zuge des Textes. Ich dachte immer dann mal so, wow, und jetzt macht sie noch die Baustelle auf und jetzt fasst sie noch das Thema an. Und also das sind alles total wichtige Themen.
Absolut.
Aber so viel davon, dass ich mich erstmal irgendwie orientieren musste in dem Ganzen. Und ich glaube, es hat so die Hälfte des Buches gedauert, bis ich mich dann versöhnt hatte mit dieser Herangehensweise, sag ich mal.
Also ich muss sagen, tatsächlich dieses, also ein bisschen Kraut und Rüben durch die Geschichte, hat mich mehr abgeholt oder dem konnte ich angenehmer, leichter folgen als bei Sex letztes Mal, wo zwar nur ein Thema, aber das zum achten Mal besprochen wurde.
Das stimmt, ja.
Und dementsprechend, ich machte manchmal Fragezeichen dran an die Verknüpfungen oder an die Bögen, die da geschlagen wurden und wo meiner Meinung nach Verbindungen sehr eng gesehen wurden zwischen verschiedensten Entwicklungen über die Geschichte hinweg, die ich nicht so verknüpft sehen würde, zumindest nicht in der Stärke. Aber dieser Modus an sich, dadurch durch verschiedene Themen zu gehen, das kam mir eigentlich ganz gut.
Als ich dann drin war, fand ich es auch gut, aber vielleicht war es wirklich erstmal dieses, wow, okay, ich hatte, glaube ich, vielleicht hatte ich mehr sowas erwartet wie Benjamin Mark.
Stimmt.
Mehr tatsächlich Erfahrungsbericht. Und das ist es in Teilen. Also man muss sagen, die Autorin hat selbst Erfahrung mit psychischer Erkrankung. Sie nennt das ihre Verrückungen. Im konkreten Fall heißt das manische Episoden. Die, würde ich sagen, also wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit psychotischem Erleben einhergingen, was ja nicht so selten ist.
Genau, und so wie ich es verstanden habe, tatsächlich mit auch da ein bisschen Fragezeichen dran. Also ob erstmal sämtliche der Episoden, der manischen Episoden mit psychoseartigen Zuständen einhergegangen sind und selbst, ob überhaupt psychoseartige Zustände da gewesen sind. Das kam jetzt für mich nach einmaligem Lesen des Buchs nicht so hundertprozentig raus und ich kann es mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass das gerne mal passiert bei Menschen in so einer ordentlichen manischen Episode, die dann auch noch ein, sagen wir es mal, sehr geisteswissenschaftlich vom Denken geprägt sind, dass dann da vielleicht Vorstellungen formuliert werden in der manischen Episode, die auf einen eher bieder eingestellten alten weißen Psychiater vielleicht psychotisch wirken, wo man aber auch argumentieren könnte, naja, irgendwie einen Kontakt zur Realität gibt es da schon, der aber halt überwärtig vielleicht in der Manie bearbeitet wird. Deswegen wäre ich mir da gar nicht so unbedingt sicher. Aber das
ja, also sie formuliert ja selber an der einen oder anderen Stelle Zweifel darüber. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sie mehrfach in der Akutpsychiatrie war, nicht nur ein einziges Mal. Und sie schildert auch das eine oder andere. Und also ich habe ja eine Textstelle rausgesucht, wo sie ein bisschen was davon schildert, wie es ihr in der Psychiatrie gegangen ist. Dass ich in der Psychiatrie solche Angst hatte, mag man als Symptom deuten. Sie kam aber auch von der angespannten Stimmung, die sich durch die geschlossene Tür ergab, von der Macht, die ich dort spürte, der Fremdbestimmung und Unterdrückung durch das Pflegepersonal. Erweiterungen oder gar erst Einführung von Einzel- oder begleiteten Ausgängen, wertvolle Gesprächszeiten mit Psychologen, dem Pflegeteam oder den Ärzten werden an erwünschtes Verhalten geknüpft, schreibt der Psychiater Stefan Weinmann über Ausgangsregelungen auf geschützten oder anderweitig reglementierten Stationen. Diese Kommunikations- und Verhaltensmuster hätten eine Ähnlichkeit mit Kommunikationsmustern zwischen Eltern und den pubertären Kindern. Sie war also dort in einer Situation, die sie als bedrohlich erlebt hat, aus ganz unterschiedlichen Gründen, zum Teil auch aufgrund von MitpatientInnen, weil man muss ja auch sagen, gerade auf Akutstationen werden ja alle möglichen Menschen mit sämtlichen Krankheitsbildern einfach zusammen untergebracht und das kann halt wirklich zu größeren Problemen führen. Ich habe mehrere FreundInnen, die auch viele Psychiatrieaufenthalte hinter sich haben, die Traumageschichte haben und für die es sehr, sehr schwierig war, zum Beispiel mit psychotischen Männern zusammen auf Stationen zu sein, wo sie überhaupt nicht einschätzen konnten, wie gefährlich sind die oder wie aggressionsbereit sind die, was wollen die eigentlich von mir. Es gab auch Situationen, wo mit Patienten, also explizit Männer, dann plötzlich im Zimmer standen von Mitpatientinnen und so. Also schon allein dadurch wird eine sehr angespannte, angstfördernde Stimmung und Situation erzeugt und auch durch die Macht, die das Pflegepersonal oder die Institution als solche hat. Und es gab noch eine andere schöne Textstelle, dass traumatische Erfahrungen in Psychiatrien durch solche Maßnahmen ich steige kurz aus dem Text, über die wir noch sprechen, also Zwang, Fixierung etc., getriggert und Angstzustände, die für Psychosen typisch sind, dort wiederholt hervorgerufen werden, ist keine Seltenheit. Leider wird, wie so häufig, jedoch nicht nach den Ursachen gesucht, also den Missständen in der Psychiatrie. Vielmehr werden diese Angstzustände aus einem biologistischen Verständnis heraus als Symptom einer Krankheit gedeutet und mit Tabletten behandelt. So kann widerständiges Verhalten pathologisiert werden.
Ja, also das ist tatsächlich schon so die erste Stelle, wo ich einfach mal nur so eine Gegenbetrachtung einwerfen möchte. Das sind so ein paar Stellen im Buch, wo ich einfach zumindest auf einigen meiner Rollen unterschiedliche Sichtweisen hatte. Und das soll jetzt nicht ein Anspruch irgendwie auf komplette Wahrheit und Realität irgendwie sein und dass das irgendwie alles verneinen würde, was da im Buch steht, absolut nicht. Aber da, wo ich gemerkt habe, das stört mich was. Und zum Beispiel, wo du gerade in der ersten Textstelle gesagt hast, so Ausgangsregeln und sowas. Ein Gegenbeispiel. Ich hatte vor 2 Jahren, glaube ich, eine HNO-OP, also OP an der Nase, Nasennebenhöhlen. Und das waren, glaube ich, so die letzten Reste der Corona-Zeit irgendwie ungefähr. Also vielleicht war es auch noch anderthalb Jahre her. Ja. Und die OP war, dass ich da 2-3 Tage in ich habe das schon erzählt, glaube ich, im Podcast hier. Ja? Dass ich da lag in dem Zimmer mit dem anderen, der da geschnarcht hat. Und da gab es zum Beispiel, hatte ich dann gefragt, als ich wieder laufen konnte, das war ja dann nach ein paar Stunden, ob ich irgendwie rausgehen kann. Also ob ich da mal auf die Straße runter, da irgendwie eine Straße hier in der Stadt, wo Cafés und sowas sind, keine Ahnung, oder mir im Supermarkt was holen kann. Und da kam die sehr klare Antwort der diensthabenden Schwester oder wer da war, dass das ja nun in keinster Weise möglich ist, dass ich da diese Station verlasse. Ich durfte auf den Innenhof gehen. Das waren so diese 50 mal 50 Meter Innenhof dieser sehr kleinen Klinik, die inzwischen nicht mehr existiert. Die ist pleite gegangen wohl in Lübeck oder anderweitig übernommen worden. Und durfte halt, weil das Verbot gehabt, diese Station, diese Klinik zu verlassen. Ist das jetzt eine Zwangsmaßnahme?
Nein, hier würde ich aber auch einhaken, weil ich einen anderen Fokus in der Textstelle sehe, nämlich, dass es nicht vornehmlich darum geht, dass zum Beispiel Ausgangsregelungen existieren, sondern dass sie geknüpft werden an zustimmendes oder ablehnendes Verhalten.
Ja, da, absolut.
Deswegen ist ja die Textstelle auch, die Kommunikation gleicht der zwischen Eltern und pubertären Kindern. Mhm. Ne? Also du tust, was ich will, dann darfst du dies oder das oder jenes machen, dann darfst du dein Zimmer verlassen, dann darfst du mit PatientInnen sprechen oder so. Ne? Und wenn du das nicht tust, dann werden diese Freiheiten dir wieder entzogen.
Ja.
Also da sehe ich mehr den Fokus der Kritik als darauf, dass es Ausgangsregelungen gibt, weil wenn man sich eben auf einer geschlossenen Station befindet, dann also wenn man noch so weit in der Lage ist, die Situation zu erfassen, in der man sich befindet, dann weiß man, dass man eine geschlossene Station nicht einfach so auf Verlangen wieder verlassen kann. Aber bei der zweiten Textstelle zum Beispiel, so kann widerständiges Verhalten pathologisiert werden, das sehe ich halt tatsächlich als problematisch, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht und das nicht als, als genuine Willensentscheidung anerkannt wird, sondern gesagt wird, okay, das ist jetzt Teil deiner Krankheit. Ich erkenne das jetzt nicht an, dass du das nicht willst, weil du bist krank und du kannst sowieso nicht entscheiden, was du willst und was gut für dich ist und was dir hilft. Und in der zweiten Textstelle ist ja das Problem auch ein bisschen, dass sie davon berichtet, dass eben die Umstände in der Psychiatrie, also einfach die Daseinsumstände, also wie verläuft mein Tag in der Psychiatrie oder wie bewege ich mich da oder mit wem bin ich da zusammen und so, dass das potenziell angsterzeugend ist.
Und furchtbar.
Dass nicht darauf geachtet wird, das ist aber Teil eines viel, viel größeren Problems. Da habe ich auch später noch mal was dazu gefunden, wenn es darum geht, wie kann man möglicherweise Zwangsmaßnahmen vermeiden. Und da geht es auch ein bisschen darum, wie gestalte ich die Umgebung in der Psychiatrie, dass sie eben nicht angstfördernd ist. Und hier ist ja die Kritik daran, dass die Umgebung zu meinen Ängsten beiträgt, das aber von BehandlerInnen gar nicht als solches anerkannt wird, sondern geschoben wird auf meine Erkrankung und als Symptom gedeutet wird meiner Erkrankung, obwohl es relativ normal und nicht krankhaft ist, in einer solchen Umgebung ängstlich zu reagieren. Und dass dann eben das nicht adressiert wird oder anerkannt wird, sondern es gesagt wird, okay, das ist Teil deiner Krankheit, deswegen kriegst du jetzt Tabletten. Und wenn du was dagegen hast, dann ist auch das Ausdruck deiner Krankheit. So. Also das habe ich mehr so als die Kritik gesehen.
Absolut. Und da sehe ich, also da würde ich auch komplett mitgehen, dass da Defizite sind, also Schwierigkeiten sind, die man sehr kritisch nicht nur sehen sollte, sondern sehen darf, sondern sehen sollte.
Also überhaupt Widerstand, als Willensäußerung anzuerkennen. So.
Ich will ja immer nicht so die Kollegen aus der Tiefenpsychologie dissen, aber dort ist Widerstand ein bestehendes Konzept als Teil des Störungsbildes der Patienten.
Ach, du kannst so viel Tiefenpsychologinnen dissen, wie du möchtest. So, ich bin ja keine.
Ich will immer nicht die Grabenkämpfe der verschiedenen Therapieschulen so weiter ausheben, aber in der Verhaltenstherapie würde man eher sagen, zumindest meiner Interpretation nach, wenn Widerstand gegen zum Beispiel therapeutische Methoden von Patientenseite auftauchen, dann mache ich als Therapeut irgendwas falsch. Dann hätte ich das besser erklären sollen, dann hätte ich irgendwie zusammen besser erarbeiten sollen, was die richtige Methode ist und nicht, wenn der Patient das nicht machen möchte, dann ist das ein Symptom seiner inneren unbewussten Abwehr gegen, was weiß ich, Verbesserung, Veränderung oder so. Ja.
Also und um das abzuschließen, es gibt noch eine Textstelle, wo sie erzählt, ich glaube, da geht es aber schon um den zweiten Aufenthalt. Ich erinnere mich nicht daran, dass jemand versucht hat, mir außer mit Tabletten meine Angst zu nehmen und sich irgendwie in den ersten Tagen außer zur Symptomaufnahme mit mir über meine Gedanken zu unterhalten.
Ja, also absolut. Ja.
Und das ist halt so ein also in Teilen, man muss da ja schon differenzieren, das will ich vielleicht nochmal explizit sagen, auch wenn wir hier über Psychiatriekritik sprechen und über Missstände in der Psychiatrie, die es gibt und die adressiert werden müssen und über die gesprochen werden muss, wollen wir jetzt nicht, dass so ein Schreckensbild von Psychiatrie entsteht, was über lange Jahre irgendwie in den Köpfen der Menschen irgendwie gehangen hat, in der Psychiatrie einfach nur man irgendwo festgeschnallt, mit Tabletten vollgestopft, irgendwo in der Zelle sitzt und verwahrt wird, so, ne? Also, das gibt es und darüber sprechen wir ja auch.
Ja.
Aber es ist nicht die einzige Erfahrung, die man in einer Psychiatrie machen kann.
Also, ich finde Punkt Nummer eins, erstmal, das hast du vorhin schon ein bisschen erwähnt im Nebensatz, aber um es einmal ganz klar auszusprechen, Psychiatrie kann vieles bedeuten. Worum es im Buch hauptsächlich geht, ist tatsächlich eine geschlossene Station oder eine geschützte Station. Und das ist nicht jede Psychiatrie oder nicht jede Psychiatriestation. Im Gegenteil, die meisten Psychiatriestationen ist eine Depressionsstation, ist eine, was weiß ich was, Sozialkompetenztrainingstation, also Angststation oder sowas. Und das ist vielleicht ein bisschen reglementierter als die klassische Reha oder so, aber eine stinknormale Klinik, in der man halt irgendwie mehrere Wochen ist und dann eine Behandlung hat und eben rausgeht zwischendurch und bla. Die geschlossene oder die geschützte Station, das ist ein Sonderfall. Das ist das, was die meisten, glaube ich, im Kopf haben, wenn die Psychiatrie hören. So, ich werde ja irgendwie eingefärbt, gegen meinen Willen vielleicht auch eingefärbt. Und das ist eben besonders ein Bereich, wo man kritisch hinschauen sollte und wo Mist passiert. Und ich zum Beispiel bin auch kein riesiger Fan von medikamentösen, insbesondere rein medikamentösen Therapiemaßnahmen, wobei es hier und da Fälle geben wird, in denen das sinnvoll ist, erstmal zumindest. Also ich kann auch verstehen, dass man so sagt, in den ersten Tagen einer stark florierenden Psychose da mit Gesprächstherapie zu versuchen zu starten. Ich kann mir schon die Frustration der Kollegen vorstellen, dass die da jetzt nicht ihre Ressourcen, die knapp sind, an zeitlichen Ressourcen darauf investieren wollen. Aber eben, das ist eine ziemlich spezifische Situation, selbst im Rahmen des Namens Psychiatrie. Mhm. Also worum es im Buch hauptsächlich geht, sind geschlossene psychiatrische Stationen, und das wird aber nicht immer so als Begriff genannt. Häufig wird einfach der Begriff Psychiatrie genannt, und das ist auch so eine Sache, die mich tatsächlich stört, weil wenn das ein Laie im weiteren Sinne, eine Laienperson liest oder jemand, der da halt jetzt mit diesen einzelnen Begrifflichkeiten nicht hundertprozentig fit ist, was ja normal ist, dann wird vielleicht das, was du auch besagst, genau dieses Schreckensbild von, oh Gott, Psychiatrie, vorher, schlimmstenfalls vorher springe ich lieber von der Brücke, bevor ich irgendwie in die Psychiatrie zur Behandlung gehe.
Also deswegen dachte ich auch, würde ich das nochmal erwähnen wollen, vor der ganzen Kritik, die jetzt kommt, und wie gesagt, die komplett berechtigt ist und wichtig ist, dass das nicht die einzige Erscheinungsform von Psychiatrie ist. Wir reden ja im Folgenden jetzt relativ viel von Zwangsmaßnahmen, und ich dachte, wir könnten vielleicht zum Einstieg erstmal erzählen oder zusammenfassen, um was für Zwangsmaßnahmen es überhaupt geht oder was unter Zwangsmaßnahme fällt innerhalb der Psychiatrie. Willst du das? Soll ich das? Also ich habe vier verschiedene Sachen gefunden, die als Zwangsmaßnahme zählen.
Also die mechanische Fixierung, die Zwangsmedikation, die Freiheitsberaubung im Sinne von, die dürfen die Station nicht verlassen.
Die Isolation, genau. Also die Isolation nicht nur im Sinne von, sie dürfen die Station nicht verlassen, sondern sie werden in ein Zimmer gebracht und dürfen das halt nicht verlassen für einen gewissen Zeitraum. Wenn ich das richtig gelesen habe, wird nochmal unterschieden zwischen, ja, nun habe ich das auf Englisch ausgedrückt, physical and mechanical restraint.
Ja.
Und mechanical restraint ist das, was du gesagt hast, Fixierung durch irgendwelche Gürtel oder irgendwas am Bett fixieren oder so. Genau, also solche Fixierungen zum Beispiel ans Bett oder so. Und unter physical restraint, wenn ich das richtig verstanden habe, würden einfach Maßnahmen fallen, wie Leute festhalten, Leute daran hindern, wegzulaufen, Leute auf den Boden drücken. Also, dass solche Physical Restraints meistens den Mechanical Restraints vorausgehen. Ne? Also wir müssen die Person erstmal festhalten, wir müssen dafür sorgen, dass sie sich nicht bewegen, nicht weglaufen kann, damit wir sie fixieren können zum Beispiel. Also das sind die Zwangsmaßnahmen, über die wir reden in der größten Zahl.
Ja.
Und die eben auch nach wie vor in der Psychiatrie vorkommen. Ja, auf meinem Zettel sage ich das einfach jetzt schon. Das Buch erwähnt zum Beispiel Island als Beispiel für ein europäisches Land, in dem es quasi eine mehr oder weniger zwangsmaßnahmenfreie Psychiatrie gibt.
So wird's tituliert.
Genau. Und ich habe halt versucht herauszufinden und ein bisschen nachzurecherchieren, ob das stimmt. Und erstmal vorab, im Großen und Ganzen ist das richtig so. Es gibt allerdings auf Island, Herbst 2023 etwa 390.000 EinwohnerInnen hat Island. Ein psychiatrisches Hospital, so ein größeres, was für all die zuständig ist. Und es ist tatsächlich so, dass Fixierungen und Isolierungen wohl seit etwa 30 Jahren abgeschafft sind auf Island und auch nicht mehr zur Anwendung kommen.
Ja, also was ja zu applaudieren ist.
Genau,
was
absolut prima ist und gut. Was aber nicht bedeutet, dass es überhaupt keinen Zwang gibt. Also Zwangsmedikation zum Beispiel gibt es auf Island trotzdem. Und Es gibt auch in Deutschland halt bestimmte Einschränkungen, unter denen überhaupt solche Maßnahmen erfolgen dürfen. Also ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass 2018 in Deutschland der BGH beschlossen hat, dass die längere Fixierung von PatientInnen, und mit längerer Fixierung ist in der Regel über 30 Minuten gemeint, habe ich gelesen, ich hoffe, das stimmt, was ich auch schon relativ lang finde, aber gut, da so, ne? Aber alles, was über 30 Minuten ist, muss richterlich genehmigt werden. Und es muss dann auch eine Vertretung, also eine PatientInnen-Vertretung geben für diesen Fall. Also man darf das irgendwie nicht einfach so machen. Und ich habe ein Interview gelesen mit einer ärztlichen Klinikleiterin, die halt dazu befragt worden ist und ob es nicht auch schöner, besser, erstrebenswerter wäre, wenn es solche Maßnahmen eben gar nicht gäbe. Und ich glaube, da stimmen wir irgendwie alle überein, dass es toll wäre, wenn es die nicht gäbe. Sie hat aber auch zu bedenken gegeben, dass es strukturelle Gründe hat, weswegen es zu diesen Maßnahmen kommt, was keine Rechtfertigung für diese Maßnahmen sein soll, aber zum Beispiel der Personalschlüssel in den Psychiatrien und dass es zum Teil 2 Menschen gibt, die auf 18, 19 PatientInnen kommen. Und wenn 2, 3 davon wirklich krasse emotionale, aggressive Ausbrüche haben, dann ist das schon schwierig zu handeln. Was damit nur gesagt werden soll, ist, dass das Problem in einem größeren Kontext existiert und stattfindet und dass es im Gesundheitssektor ja generell ein Problem ist.
Genau, also einfach das Thema Personal und Thema Ressourcen, also das erstmal zuallererst. Und tatsächlich, aber das ist jetzt meine persönliche oder meine fachliche Sicht, natürlich Zwangsmaßnahmen ein riesiges Problemthema sind und dass das klar sein muss, dass da noch zu viel passiert und eine Veränderung absolut noch weiter gehen sollte. Es ist ja schon auch was passiert über die Jahrzehnte. Und zeitgleich finde ich die Frage eigentlich weniger wichtig, darf es oder soll es Zwangsmaßnahmen geben oder nicht, sondern die Frage ist, ab welchem Punkt ist es gerechtfertigt, Zwangsmaßnahmen oder irgendeine Form von Zwang gegenüber einer Person anzuwenden. Weil ich persönlich glaube, dass das keine Gesellschaft oder kein Zustand, zumindest aktuell realistisch vorstellbar ist, in der nicht irgendeine Form von Zwang auch zustande kommt. Also ich habe mir da so vielleicht ein bisschen hergeholt, aber so ein Gedankenexperiment, was ein bisschen auf einer realen Begebenheit beruht. Als ich Jugendlicher war, war ich mit meiner Familie zusammen bei einer anderen Familie zu Besuch, ein bisschen auf dem Ländlichen, und da stand Apfelernte an. Apfelernte. Und dann ist da der dortige Familienvater auf eine Leiter gestiegen und ist von dieser Leiter 2 Meter, 3 Meter hoch, also schon eine ganz ordentliche Höhe, runtergefallen. Runtergefallen, auf den Kopf gefallen. Und der hatte offensichtlich irgendeine Form von Gehirnerschütterung, da konnte sie mich nicht daran erinnern, runtergefallen zu sein von diesem Baum. So. Alle anderen haben das gesehen und waren sehr besorgt, aber er nicht. So war das reale Beispiel. Jetzt erweitern wir dieses reale Beispiel mal ein bisschen noch, um was Fiktives, um es deutlicher zu machen. Nehmen wir mal an, der wäre nicht nur in der Gehirnerschütterung runtergefallen, sondern auch noch zusätzlich auf irgendwie ein Stück Holz auf dem Boden oder sowas, was einmal durch den Bauchraum durchgeht. Also eine ernsthafte, schwere Verletzung. Und hätte jetzt einen Rettungswagen gerufen. Nehmen wir mal an, dieser Mann mit einer offensichtlichen Gehirnerschütterung und irgendwie amnestischen Zuständen, also nicht bei sich, irgendwie gedanklich nicht klar. Jetzt wäre der Rettungswagen gekommen und der hätte gesagt, so, ich will hier aber nicht mitgenommen werden. Ich habe doch gar nichts. Ich kann mich nicht mehr erinnern, irgendwo runtergefallen zu sein. So, und das tut auch gar nicht weh hier, vielleicht so im Schockzustand. Ne? Ich merke gar nicht, dass da irgendwie ein Ast aus meinem Bauch raussteht. Das ist doch nicht schlimm. Ist das jetzt eine verwerfliche Zwangsmaßnahme, wenn die Kollegen aus dem RTW sagen, so, wir nehmen sie jetzt mit?
Das ist das, was ich hier tatsächlich auch mit, also ich habe so einen Überblicksartikel gelesen aus einer Zeitschrift namens BJ Psych Advances, und wie wir gerade festgestellt haben, steht das BJ für Bi-Monthly Journal. So. Und diese, also es ist eine Überblicksdarstellung über eben Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa insgesamt. Wie wird das gehandhabt? Was gibt es für Gesetze? Welche Schäden können aus Zwangsbehandlung entstehen und so? Und dieser Artikel fängt eigentlich gleich an, damit festzustellen, dass Zwangsmaßnahmen nicht nur in der Psychiatrie vorkommen, ja, sondern auch in anderen medizinischen Bereichen, in der Notaufnahme, auf geriatrischen Stationen mit alten Menschen. Und es stand hier zum Beispiel, also ich sage es jetzt mal auf Englisch, weil ich sie auf Englisch habe: For various reasons, the use of restraint in psychiatry is more controversial than its use in other fields. Mhm. Also es wird in der Psychiatrie viel mehr diskutiert, diese Zwangsmaßnahmen, als in anderen medizinischen Bereichen. Ja. Das heißt, es gibt in der Medizin immer mal Situationen, wo man, aus was für Gründen auch immer, über den Kopf von Betroffenen hinweg Entscheidungen treffen muss.
Ne? Und das ist absolut kritisch zu sehen.
Genau, und das ist immer eine ethische Fragestellung, die man eben diskutieren muss. Ne? In welchem Maße darf man das? Ab wann darf man das? Was muss es vorher vielleicht, also Stichwort Patientenverfügung oder sowas, ne? Was muss es vorher für Regelungen oder für Absprachen oder sowas geben, damit das überhaupt möglich ist. Aber es ist durchaus nicht so, dass die Psychiatrie eben das einzige Feld ist, in dem Zwang im medizinischen Kontext stattfindet.
Genau. Genau.
Also das fand ich auf jeden Fall, komischerweise habe ich darüber beim Lesen auch überhaupt nicht nachgedacht, aber natürlich, klar. So. Genau, also wir haben festgestellt, es gibt auch auf Island Zwangsbehandlung, eben Zwangsmedikation, die ich auch, also ich finde es auch ziemlich hart.
Total kritisch. Also das sehe ich sehe fast schlimmer, Leute zwangs zu medikamentieren, als die Leute irgendwo im Zimmer allein zu lassen. Ja, aber also, gut, das mag Geschmackssache sein.
Das ist, also damit hat sich zum Beispiel dieser Übersichtsartikel auch beschäftigt, also wie verschiedene Formen von Zwangsbehandlung wahrgenommen werden, patientinnenseitig, was ja auch eine wichtige Frage ist. Und ohne das verharmlosen zu wollen, weil Isolationshaft zum Beispiel ist ja nicht umsonst eine Foltermethode. Aber es ist so, dass aus PatientInnenperspektive Seclusion, also diese Isolation in einem Zimmer, als non-invasiver wahrgenommen wird, logischerweise, als sowas wie ans Bett festgeschnallt zu werden. Oder eben auch zwangsweise Medikamente verabreicht zu bekommen, die man vielleicht gar nicht nehmen möchte. Und das, also wie gesagt, Zwangsmedikation finde ich schon relativ harte Maßnahme, würde ich sagen.
Da kommt es ja wieder auf Dosis und auf Indikation und sowas an. Das gibt sicherlich, kann man sicherlich so und so machen, Zwangsmedikation. Aber ich auch. Ich würde davon mitgehen, dass es eigentlich sanft, also immer noch harte, aber im Vergleich sanftere Methoden gibt, als jemanden medikamentös beispielsweise ruhig zu stellen, wie es leider ja auch passiert.
Ja. Also ich kann vielleicht später noch ein bisschen drauf zurückkommen. Also der Text packt ja sehr schnell sehr große Fragen an.
Das stimmt.
Also
mag inhärent
der Autorin inhärent sein. So sein, ja, und das ist ja auch richtig und das ist ja auch gut. Aber es sind eben sehr, sehr existenzielle, zum Teil sogar metaphysische Fragen. Ne? Also was ist gesund, was ist krank, wer darf unter welchen Umständen darüber bestimmen, was gesund und was krank ist. Und die Frage, ob es psychische Erkrankungen überhaupt gibt. So, was ja echt eine große Frage ist.
Ich sage an dieser Stelle, dass wir, glaube ich, 2 Folgen brauchen.
Ja, gut, dann halten wir das mal so fest und dann müssen wir irgendwann den Ausstieg finden. Also ich überlege gerade, weil ich hier noch ein schönes Blatt habe mit einem kleinen Einschub zur Antipsychiatriebewegung, so, weil es darum ja geht und es eine zentrale Frage unter anderem der Antipsychiatriebewegung ist ja, gibt es überhaupt psychische Erkrankungen, beziehungsweise die Antipsychiatriebewegung sagt, in manchen Teilen, es ist keine homogene Bewegung, wo alle irgendwie die gleiche Meinung haben, aber viele davon sagen, dass es psychische Erkrankungen überhaupt nicht gibt.
Ja.
Und dass darin schon einer der Grundfehler des Systems liegt, psychische Erkrankung als Konzept. So.
Ja, deswegen auch aus Auslauf von dieser Bewegung mehr inzwischen psychische Störungen sagt und nicht psychische Erkrankungen, was wohl irgendwie in den 70er, 80ern hart erkämpft wurde, hat mir mal ein Supervisor gesagt, ein Psychotherapeut, oh Gott, wie kann man da so kritisch sein? Und was ich wiederum erheiternd fand, war, als ich eingestiegen bin so in die psychotherapeutische Arbeit, die 2010er ungefähr, ich persönlich finde, es klingt weniger diskriminierend zu sagen, jemand ist krank, als zu sagen, jemand ist gestört.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also meine Überlegung war jetzt, soll ich diesen Einschub...
Ja, schieß los,
ja, okay, aber bevor ich das mache, Oder danach? Weiß ich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt was dazu sage, wie ich das selber empfinde. Aber vielleicht mache ich das danach. Also ich versuche mich kurz zu fassen, so kurz wie das geht. Der Begriff Antipsychiatrie, vielleicht erstmal, wo kommt der her?
Ja. Und, ne? Ja, ja, ja.
Der geht zurück auf den südafrikanischen Psychiater David Cooper, der ihn 1967 zum ersten Mal in Umlauf gebracht hat. Und Cooper war Marxist und der Überzeugung, dass psychisch erkrankte Menschen, Zitat jetzt, also Zitat von Spektrum der Wissenschaft aus einem Artikel, ich weiß nicht, ob Cooper das wortwörtlich so gesagt hat, aber ein Zitat aus diesem Artikel, verhinderte Revolutionäre gegen ein zwanghaftes, krankmachendes System sind. So, worin ja schon so ein bisschen mitschwingt, dass das System immer das Problem ist und nicht das Individuum. Wie gesagt, Antipsychiatrie ist kein homogenes Konzept und keine homogene Gruppe. Und es gibt ganz verschiedene Begriffe dafür. Also es gibt anti-institutionelle oder kritische Psychiatrie, Sozialpsychiatrie, alternative Psychiatrie, also ganz viele Bezeichnungen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Cooper glaubte, dass eine Psychose, und ne, das ist ja ein zentraler Teil des Buches, Ausdruck eines Ungleichgewichts ist zwischen dem wahren Selbst und dem sozialen Selbst. Damit wäre gemeint, das soziale Selbst definiert als die Erwartungen und Normen und Zuschreibungen, die so von außen an einen herangetragen werden und die man internalisiert im Laufe der Zeit. Was aber nicht deckungsgleich sein muss mit dem wahren Selbst, was man irgendwie so in sich hat. Und da könnte es zu Konflikten kommen, die dann möglicherweise zur Psychose führen. Oh. Und ähnlich hat das auch der Psychiater Ronald Lang, der auch ein wichtiger Protagonist der Antipsychiatriebewegung ist, eingeschätzt. Für ihn war die Psychose die Bewältigung unerträglicher Konfliktsituationen. Es gab aber schon vor diesem Antipsychiatriebegriff Kritik an der Psychiatrie. Zum Beispiel 1961 von Irving Goffman, der ein sehr bekannter Soziologe ist. Der hat ein Buch geschrieben, Asyle, über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Und in Deutschland ist 1969, das war jetzt nach diesem Antipsychiatriebegriff, ein Buch von Frank Fischer erschienen, was ich sehr interessant fand im Titel, weil das hieß Irrenhäuser, Kranke klagen an. Und offensichtlich war es für zumindest Frank Fischer zum damaligen Zeitpunkt, sofern er sich selbst für diesen Titel entschieden hat, aber war es keine Frage, ob die Betroffenen krank sind oder nicht. Also im Gegenteil, es steht sogar im Titel, dass sie krank sind. Und die Antipsychiatriebewegung hat eben konkret Zustände in Psychiatrien kritisiert, was ja sehr wichtig ist, stellten aber auch die Institution als solche und mit ihr gleich die Existenz psychischer Erkrankungen, insbesondere Psychosen, also darauf liegt auch ein Fokus in der Antipsychiatriebewegung, generell in Frage. Woraus sich dann eben ergibt, sind Diagnosen auch ein Herrschafts- oder Unterdrückungsinstrument? Sind sie beliebig? Und diese Frage der Beliebigkeit, da gab es ein Experiment, was immer wieder zitiert wurde in diesen Zusammenhängen. Ein Experiment des US-amerikanischen Psychologen David Rosenhan, der sich und sieben andere gesunde Testpersonen 1969 in eine psychiatrische Klinik einweisen ließ. Und das waren quasi ScheinpatientInnen, die berichteten, dass sie Stimmen im Kopf hätten, was gelogen war. Alle anderen Fragen beantworteten sie aber wohl wahrheitsgemäß über sich. So. Also, dass sie Stimmen im Kopf hörten, das war die einzige Lüge. Und alle wurden stationär aufgenommen, was ja erstmal in Ordnung ist, wenn jemand ankommt und sagt, ich höre Stimmen im Kopf.
Also tatsächlich, wenn nichts anderes ist als Stimmen hören und da jetzt kein Leidensdruck bei entsteht.
Die Aufnahme als solche würde ich jetzt erstmal noch nicht prinzipiell kritikwürdig finden. Sie wurden teils über Wochen dort behandelt, obwohl sie kurz nach der Einweisung schon wieder angaben, keinerlei Symptome mehr zu haben. Und ihnen wurden in diesen Wochen knapp 2100 Tabletten verschrieben, also allen zusammen. Ja. MitpatientInnen durchschauten wohl relativ schnell, dass das eine Lüge war. ÄrztInnen angeblich bis zuletzt nicht. Und Rosenhan schlussfolgerte daraus, dass es keine validen Diagnoseinstrumente gäbe für psychische Erkrankungen. Jeder kann also alles irgendwie behaupten, ne? Und Diagnosen seien beliebig und es käme eben einfach nur so auf die Beobachtung von außen an und was Leute eben so sagen, aber das wäre ja unwissenschaftlich. Und diese Studie oder dieses Experiment wurde im Nachhinein viel kritisiert, aus Fachkreisen, wenig überraschend, aber eben auch von anderen. weil es auch in anderen medizinischen Feldern Fehldiagnosen aufgrund falscher Angaben gibt. Das ist jetzt also nichts, was irgendwie der Psychiatrie allein inhärent wäre. Wenn ich irgendwo zum Arzt gehe und sage, ich habe Schmerzen hier und da, obwohl ich die nicht habe, dann ist es möglich, dass ich dann mit einer falschen Diagnose rausgehe und vielleicht auch mit einer Medikation rausgehe, die,
wahrscheinlich sogar,
die möglicherweise schädlich ist, weil ich das Problem ja nicht habe. Ja. Aber wie gesagt, das ist eben keine Sache, die jetzt psychiatrie-spezifisch wäre.
Also ich glaube, sie ist schon ein wichtigerer Punkt im psychiatrischen, psychotherapeutischen Feld als in den eher somatischen Feldern, weil eben man sich zu allergrößten Teilen auf die Aussagen der PatientInnen stützt.
Und deswegen, der eigenen Beobachtung.
Deswegen finde ich schon, also ich finde diese Studie oder diese Versuch, diesen Selbstversuch damals, ich glaube, ich hatte ihn sogar irgendwann mal in einer Podcast-Folge auch schon mal genannt, aber ohne so genaue Zitate wie du. Deswegen finde ich ihn wichtig. So, ich finde das ein entscheidender Punkt für Personal, auch sowas im Blick zu haben, dass das schneller geht und dass dann so selbsterhaltende Kreisläufe sind, dass die Leute da in der Psychiatrie unnötig gehalten werden. Wobei ich, wie gesagt, nochmal hinterfrage, zumindest in Deutschland, wenn man einfach nur Stimmen hört, keine Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt, dann kann man sich selber entlassen aus der Klinik. Also, aber gut.
Da muss man halt auch sagen, das war 1969. Ja. Ne? Da wird man wahrscheinlich noch anders darauf reagiert haben, medizinischerseits, wenn da jemand kommt und sagt, ich höre halt irgendwie Stimmen im Kopf. Ne? Also heute würde man da vielleicht noch mehr Fragen stellen als nur diese eine. Aber was man eben sagen kann, dieses Experiment, auch wenn es danach kritisiert wurde, stieß eine Debatte darüber an, wie adäquate Behandlung von psychisch Erkrankten aussehen könnte, wie genau Diagnoseinstrumente kalibriert werden. Also es gibt ja Diagnoseinstrumente, es gibt strukturierte Interviews, aber es gibt natürlich nichts wie in der somatischen Medizin, dass man einen Bluttest macht oder ein Röntgenbild oder irgendwas und dann sieht man halt zweifelsfrei, okay, das ist jetzt die Diagnose, obwohl das auch nicht immer so zweifelsfrei ist in der
Wahrscheinlichkeiten
Medizin,
mit
aber Arbeit, es ist noch, also man hat halt irgendwas in der Hand, ne, auf dessen Basis man irgendwie eine Diagnose aufbauen kann. So, und bei strukturierten Interviews oder generell bei so Fragebögen ist natürlich immer das Problem, dass, also je nach Patient, Patientin natürlich, aber man auch wissen kann, wie man antworten muss, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Ne? Das ist nicht so wahnsinnig schwierig. Von daher klar, dass es da Kritik daran gibt, wie Diagnosen überhaupt zustande kommen. Ja. Das finde ich total berechtigt. Und das, ja.
Aber man muss ja erstmal sich die Frage stellen, was sind denn Diagnosen? Ich bin jetzt kein Experte dafür, wie es im somatischen, im körperlichen Bereich ist. Aber im psychischen sind Diagnosen erstmal nur ein Shorthand, also eine Art und Weise, wie man innerhalb von sehr wenig Zeit prägnant das Symptombild, das typische Symptombild eines Patienten irgendwie darstellt. Und spezifisch für diese F-Diagnosen im ICD-10, also für diese psychischen Diagnosen im Diagnoseschlüssel, wird versucht, immer etiologiefrei, also ohne die Annahme eines, wo kommt das her, sondern nur, was ist gerade da an Symptomen. Und da glaube ich jetzt erstmal, wenn ein Patient mir das und das sagt, dass er das und das hat, so, das gehe ich als Prämisse erstmal an, dass ich das glaube. Und
das wäre ja auch komplett unmöglich, eine Diagnose zu stellen, wenn man von vornherein immer davon ausgehen würde, ja, vielleicht erzählt er mir jetzt auch einfach totalen Müll. Ne?
Wenn ein Patient mich anlügen möchte, kann er mich gerne anlügen. Ja. So. Ich kann halt nur Diagnosen bauen mit dem, was ich an Informationen habe vom Patienten, hauptsächlich Patientin. Und dann wird diesen Symptome zusammengepackt und geschaut, welcher Shorthand, welcher Begriff passt am ehesten zu dem Zustand, der mir da gesagt wird. Und dann gibt es verschiedene Therapieschulen, was man jetzt macht mit dieser Shorthand, mit dieser Diagnose, jetzt in einer Verhaltenstherapie, hat man dann Vorstellungen davon, was sind Herangehensweisen, therapeutische, die jetzt helfen würden, was könnte man tun, was könnte man machen, aber auch nicht mit dem Anspruch, dass jetzt jede dieser Methoden bei jedem mit der Shorthand-Depression zum Beispiel irgendwie da wirksam ist, sondern das sind ein Stück weit Erfahrungswerte oder Forschungswerte, was die höchsten Wahrscheinlichkeiten bringt. Und die Tiefenpsychologen machen das, glaube ich, auch ähnlich, vielleicht nicht ganz so reglementiert, aber auch schon von der Grundidee ähnlich. Und manchmal gibt es dann eben auch etiologische Annahmen, das heißt Ideen, wo kommt denn typischerweise diese Sammlung an Symptomen her, bei einer Depression, bei einer Angststörung, bei irgendwas, aber auch da mit ganz vielen Ideen von Wahrscheinlichkeiten. Das und das ist plausibler, das und das ist unplausibler. Die Prognose ist plausibler, die ist wahrscheinlicher, die ist implausibler. plausibler. Und soweit ich weiß, wie gesagt, bin kein Arzt, aber soweit ich weiß, ist das bei medizinischen Diagnosen gar nicht so viel anders. Man denkt sich vielleicht so als Laie, ja, das ist doch eine ganz glasklare Sache, also im Blutbild der Wert um so und so viele Punkte erhöht. Mhm. Das heißt, ich habe also die und die Störung und das muss genau gemacht werden und dann ist die und die Sache vorbei und genau so und so lange dauert das. Ja, aber so ist es real ja nicht. Ja. Ich kann irgendwie Entzündungswerte im Blut haben, die darauf hinweisen, dass ich eine Erkältung habe, aber ich habe keine Erkältungssymptome. Würde ich dann sagen, ich habe eine Erkältung, weil in meinem Blut ist, was weiß ich, Leukozytwert erhöht. Also auch da zum Beispiel würde ja man ja viel mit Symptomatik arbeiten, meistens Überraschung, ja. Berichte der Symptomatik. Ja. Wo hat, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, entscheidenden Punkt, wo ist der Leidensdruck? Und wenn jemand sagt, ich höre Stimmen, aber mir geht es gut damit und ich komme mit meinem Arbeitsleben oder mit meinem generellen Leben, Sozialleben irgendwie zurecht, dann warum sollte ich dem irgendeine Diagnose geben? Es ist nicht notwendig, tatsächlich eine Diagnose zu geben und auch noch Tabletten einwerfen. Da wird, finde ich, zeitgleich irgendwie so gezweifelt, ach, Diagnosen existieren gar nicht, und aber eben zeitgleich dazu dem so eine hohe Gewichtung gegeben. Mhm. Also so, das ist eine, da ist eine physische Realität in dieser Diagnose, wenn ich die vergebe, und so kann es ja gar nicht sein. Und in beiden Fällen würde ich halt da den Mittelweg oder eine abgewandelte, leichtere Version davon sagen. Zum einen ist eine Diagnose keine physische Realität, sondern einfach nur eine Art und Weise zu beschreiben, was eben an Beschwerden da ist. Mehr oder weniger. Bei dem einen eher so, bei dem anderen eher so. Und zum anderen ist es aber eben auch, dass schon diese Zustände in existieren. Also das, wenn man zumindest Patienten glaubt, Patientinnen glaubt, die eben das sagen. Also da sehe ich so einen Dogmatismus, so einen Kampf über irgendeine Definitionshoheit, die ja, ohne also abwerfen gehen zu wollen, so ein Strom im Wasserglas da irgendwie.
Ja,
ist.
Also in Teilen bestimmt nachvollziehbar, weil mit manchen Diagnosen ja auch bestimmte Perspektiven auf Menschen einhergehen. Ja. Ne? Also komme ich aber gleich vielleicht später nochmal drauf oder gleich nochmal drauf, wenn ich darüber rede, also was der Krankheitsbegriff für mich ist und weswegen ich da gar nicht so große Probleme mit habe. Genau, also aufgrund dieser ganzen Kritik gründeten folgerichtig, ne, David Cooper und Ronald Lang zum Beispiel Wohngemeinschaften, die Alternativen sein sollten zur klassischen Psychiatrie. Ja. Und im Rahmen der Antipsychiatriebewegung, das fand ich ganz interessant, entstand die sogenannte Soteria, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Soteria-Behandlung, von griechisch Wohlbehandlung Heil für Menschen in psychotischen Krisen. Mhm. Und diese Behandlung hat bestimmte Merkmale. Es gibt schon ein stationäres Setting, aber eher so einen alltagsnahen Kontext. Das heißt, es soll wohnlich gestaltet sein, es soll eher familiär zugehen, also nicht dieses Klinik-Setting, was man sonst hat. Möglichst wenig neuroleptische Medikation. Ja. Man wird dort begleitet durch die Psychose. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit Angehörigen, Psychoedukation, personelle Kontinuität. Man hat halt feste Bezugspersonen innerhalb dieses Rahmens. Es gibt eine individuelle Erarbeitung von Zielen, eine weiterführende Behandlung, Rückfallprophylaxe und so weiter. Laut Wikipedia, vor allem in Deutschland verbreitet, interessanterweise. Mhm. Und seit den 90er Jahren wurden über 15 Soteria-Projekte gegründet. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele davon jetzt immer noch irgendwie existieren. Und Studien konnten zeigen, dass Soteria sich von der klassischen stationären Behandlung stark unterscheidet, aber ähnlich gute Ergebnisse erzielt. Mhm. Bedeutet nicht gigantisch viel bessere, aber ähnliche.
Vielleicht mit höheren Patientenzufriedenheit oder sowas währenddessen.
Erst das und mit weniger Bedarf an Neuroleptika.
Ja.
Und das
total gut,
finde ich ja eine wichtige Sache, wenn man bedenkt, wie nebenwirkungsreich die Medikation mit Neuroleptika ist. Und wenn es halt therapeutische Settings gibt, die ähnlich gute Ergebnisse zeitigen wie die klassische Psychiatrie, ohne die negativen Aspekte von klassischer psychiatrischer Unterbringung in der Akutklinik.
Dann ist das ein Beweis dafür, dass Diagnosen gar nicht existieren.
Genau, so, Punkt. Also, aber dann ist das ja auf jeden Fall ein bedenkenswertes Konzept. Genau, das war mein kleiner Psychiatrie-Bewegungseinschub. Ja. Also ich hätte da noch viel, aber dann wären wir ja nie. Ja.
Also ich will mich wirklich nicht lustig machen. Ich habe, glaube ich, eine relativ deutliche Ader in mir, die vieles von psychiatrischen, also auch von ärztlicher Seite, aber eben auch von Institutionen stationärer Psychiatrie oder geschlossene Psychiatrie insbesondere, das echt kritisch sieht. Glaube ich wirklich. Aber bei manchem, das ist jetzt wirklich nur so eine Intuition sozusagen, aber denke ich mir, das ist so weit von real oder von Realität entfernt. Und da muss ich jetzt aufpassen natürlich, weil meine Realität ist die Realität größtenteils eines Behandlers und weniger eines Betroffenen. Und natürlich, und so startet ja De Gregorio ja auch das Buch, dass die Realität der Selbstbetroffenen, der Psychoseerfahrenen natürlich eine sehr große Relevanz, eine große Echtheit haben, weil die haben es erlebt und ich habe es irgendwie nur miterlebt sozusagen.
Ja, da habe ich auch noch ein paar Sachen zu aufgeschrieben.
Aber dann aus dieser Idee heraus zu sagen, also zum einen zu sagen, es existiert gar nicht als Störungsbild, und zum anderen irgendwie zu sagen, als professionelle Person, also als behandelnde Person, kann man gar keine Ahnung davon haben, weil man hat es genau selber nicht erlebt.
Sagt sie als Autorin tatsächlich, dass Diagnosen nicht, also dass psychische Erkrankungen nicht existiert?
Da schwankt sie, beziehungsweise da bietet sie verschiedene Perspektiven, genau, also soweit ich mich erinnere.
Das ist eher das, was die Antipsychiatrie-Bewegungen in Teilen sagt, aber nicht unbedingt das, was sie jetzt sich komplett irgendwie zu eigen machen würde. Genau, also diese Frage, gibt es psychische Erkrankungen überhaupt? Also ja. Also aus Betroffenen.
Zeichen deuten auf ja.
Aus betroffenen Perspektive würde ich das nicht ablehnen wollen. Und es gibt in diesem Erklärungskonzept von David Cooper, so von wegen, ne, psychisch erkrankte Menschen sind so verhinderte Revolutionäre, die, also da steckt auch so ein, also für mich persönlich, auch so ein Überhöhungsgedanke drin. Mhm. Ne, wir, die psychisch Erkrankten, haben ein tieferes Verständnis, und ich will das nicht grundsätzlich in Abrede stellen, dass das so ist, aber haben ein tieferes Verständnis von Welt, von Gesellschaft, und weil sie das eben alles so viel tiefer verstanden haben als normale, in Anführungsstrichen setze ich jetzt normale Menschen, werden sie halt psychisch krank. Und das ist eine Art von Perspektive, die ich gut kenne, weil ich mich in meinen Jugendjahren größtenteils in Selbsthilfeforen aufgehalten habe, als Foren noch ein Ding waren. Früher auch gerne als Suizidforen bezeichnet, wo sich halt viele Betroffene versammelt haben und über ihre Leiden und Probleme und über ihr Leben irgendwie diskutiert haben. Das war für mich eine lange Zeit sehr wichtig, aber da gab es eben auch viele, und ich muss mir ehrlich sagen, ich kann mich da nicht komplett ausnehmen, gerade in der Pubertät. Ja. Habe ich dieses Erklärungskonzept sehr dankbar angenommen, sodass ich irgendwie mehr sehe oder irgendwie tiefgründiger bin als andere Menschen und deswegen irgendwie so leide an mir und der Welt.
Und ich finde, das ist das ist auch ein legitimes Konzept, dass diese Aspekte in Menschen existieren, die, sagen wir mal, eine Fähigkeit oder eine positive Besonderheit sind, die aber anfälliger für psychische Erkrankungen machen. Also das kann man wohl auch tatsächlich mit Studien sogar hier und da belegen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einer der Folge hier gesagt hatte im Podcast, aber so ein Klassiker ist eine Studie, wo Menschen mit Depressionen verglichen wurden, mit Menschen ohne Depression oder ohne andere psychische Störung, die ja nicht existiert. Und dann sollten die so Längen von Linien einschätzen, so ganz primitiv. Wie lang ist diese Linie? 10 Zentimeter, 12 Zentimeter? Mhm. Und da wohl rauskommt bei dieser Art von Studien, dass Menschen in der Depression die Realität realer, richtiger einschätzen, auf dieser sehr basalen Ebene, als halt Menschen ohne Depression. Also das scheint es wirklich Hinweise zu geben, und auch für Sensibilität und Kreativität und sowas kann man einiges wohl finden. Aber jetzt bei diesem Beispiel mit der Depression, da frage ich meine Patienten immer mal wieder ein bisschen kitzelnd sozusagen. Ja, ist dann die Frage, was ihnen wichtiger ist. Wollen sie das Leben real sehen oder wollen sie keine Depression haben? Mhm. Also das ist ja alles irgendwo so ein Kontinuum, so ein von A nach X gehende Skalierung, wie sehr man mit Symptomen und mit auch positiven Eigenschaften und sowas da zugange ist. Und das das stört mich tatsächlich, da so ein, ich verliere mich jetzt auch selbst so ein bisschen, aber so da so ein Keil reinzutreiben und irgendwie zu sagen so.
Mein Problem damit ist, es gibt natürlich Dinge, die Menschen anfälliger machen für psychische Erkrankungen als, ne, da würde ich überhaupt nicht drüber diskutieren. Ja. Mein Problem beginnt dort, wo das mit Abwertung von Menschen einhergeht, die keine psychische Erkrankung haben und eine vermeintlich normale, aber eben, wenn man so will, defizitäre Wahrnehmung der Realität oder so.
So eine In-Group-Out-Group-Geschichte.
Ja, genau. Also da beginnt dann mein Problem, also wo ich mich selbst mit Hilfe meiner psychischen Erkrankung überhöhe und setze über andere Menschen. Also dass das in der Pubertät ganz cool ist, weil man da irgendwie sowas braucht, okay.
Darf man. Vorlaubt. Sollen sie mal.
Aber wer das dann im Laufe der Zeit irgendwie weiter so kultiviert, das ist was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Und ich habe hier ein schönes Beispiel, wenn es um Krankheitsverständnis geht. Sie zitiert im Text einen Psychiatrieerfahrenen namens Matthias Seibt und der sagt, dass es ja, Zitat, nicht in Ordnung sei, Zitat Ende, Gewaltüberlebende, die zum Beispiel eine PTBS entwickeln, als psychisch krank zu diffamieren, wenn es doch eigentlich eine normale und angemessene Reaktion auf das Erlebte ist. Und für mich funktioniert diese Argumentation nur unter der Prämisse, dass ich den Begriff der Krankheit als etwas Diffamierendes und Negatives empfinde, wovon ich mich irgendwie freimachen muss und was mich irgendwie einengt oder so. Und das ist was ich persönlich für mich, und das muss jeder irgendwie selber für sich beantworten, aber was ich persönlich überhaupt nicht so empfinde. Das ist nicht mein Verständnis von Krankheitsbegriff. Ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, dass ich psychisch krank bin und ich fühle mich davon auch nicht irgendwie diffamiert oder angegriffen. Für mich ist das eine Beschreibung der Realität und für mich ist auch Krankheit, also gehört einfach zum Leben dazu.
Man ist nicht weniger wert, wenn man eine Krankheit hat.
Es ist eine normale Erscheinung des Lebens, dass Menschen krank werden, und natürlich ist es normal, in Anführungsstrichen, ist ja irgendwie so ein schwieriger Begriff, ne? Aber ist es normal, in Anführungsstrichen, auf ein traumatisches Erlebnis mit psychischen Beschwerden zu reagieren?
Total.
So, ne? Und ob man das jetzt, also ich sehe das Problem nicht, das Krankheit zu nennen, weil Krankheit für mich sowas bedeutet wie Einschränkung oder Behinderung meiner normalen Lebensführung, meiner alltäglichen Lebensführung. Und das beschreibt ja nun mal die Realität, wie sie für viele Menschen mit PTBS zum Beispiel ist. Ne? Sie sind eingeschränkt in ihrer täglichen Lebensführung aufgrund dieses traumatischen Ereignisses.
Also ich gebe noch ein anderes Beispiel für eine normale Reaktion. Ja. Wenn mir jemand mit dem Auto über den Fuß fährt und mein Mittelfußknochen gebrochen ist, ist das eine normale Reaktion darauf, dass mir jemand über den Fuß gefahren ist. Trotzdem würde ich sagen, ich bin krank, beziehungsweise da ist irgendwas kaputt, wenn mein Mittelfußknochen gebrochen ist. Ja. Also da zu sagen, nur weil es normal ist oder weil es vielleicht die meisten diese Art von Reaktion haben würden auf eine Belastung, so ist tatsächlich eine PTBS auch definiert. Ja. Also ein Trauma ist das, was ein Großteil der Menschen eine sehr massive Belastung erfahren würden, weswegen man mit Trauma immer auch in der modernen Wortwahl aufpassen dürfte.
Das ist
nochmal
ein
dürfte.
Ganz anderes Fass, was man...
Genau, also definiert eigentlich, als die meisten Menschen würden unter dieser Situation eine sehr starke, massive Stressreduktion haben. Aber gut, Ich habe das schon auch, also im Praktischen, ganz mal im Pragmatischen, so wenn ich mit PatientInnen irgendwie rede und was weiß ich, die haben eine hohe Stressbelastung auf Arbeit oder im Privaten oder einen Trauerfall oder sowas, da bin ich schon auch, glaube ich, sehr zurückhaltend, dann zu sagen, ja, sie haben jetzt irgendwie eine Trauerreaktion und die geht auch einige Monate, deswegen haben sie, was weiß ich, jetzt eine Depression oder eine komplexe Trauerfolgestörung. Da bin ich schon eher vorsichtig und sage schon auch, sie haben da echt eine fiese Sache gehabt, so, und da ist es auch normal, traurig zu sein. So, ich finde, da darf man schon auch vorsichtig in der Diagnosevergabe sein, oder wenn jemand nach einem Herzinfarkt irgendwie so sehr unsicher ist mit, darf ich wieder Sport machen, wie viel darf ich machen, ich habe kein so richtigen Vertrauen in meinen Körper, dass man da nicht sofort mit einer Anpassungsstörung oder einer Angststörung irgendwie reagieren muss, sondern dass vielleicht auch im Sinne des Patienten so ein bisschen einsortiert in, ja, das ist jetzt so eine Lebensreaktion, also Reaktion auf eine Lebenskrise, die sie gerade haben, auch wenn man formell vielleicht aufgrund der Symptomatik schon eine Diagnose vergeben könnte im leichteren Bereich.
Und dann
wären
wir wieder bei der Diskussion, ne, also hat es fieses Wort, hat es Krankheitswert oder
hat es hat's einen Leidensdruck. Hat es das, ne? Also so, macht das mein Alltag irgendwie kaputt. Ja. Und es gibt natürlich Fälle, wo Leute auch nach einem Herzinfarkt irgendwie eine Angststörung, eine Anpassungsstörung entwickeln und auch schon innerhalb von relativ kurzer Zeit. Aber meiner Erfahrung nach entlastet das PatientInnen tatsächlich eher, wenn man sagt, okay, so die ersten paar Monate, was da jetzt gerade passiert, das ist so ja die Neuorientierung, was macht mein Körper jetzt noch und würde ich dann eben nicht mit dem Stempel Diagnose gleich drauf machen. Aber das ist wie gesagt so eine pragmatische Entscheidung, da würde ich jetzt nicht, weil es da den Patienten eher hilft, das so rum zu formulieren, als zu sagen, naja, sie erfüllen die Kriterien einer leichten Depression oder einer Anpassungsstörung. Aber da sind wir in einem, finde ich, sehr, sehr diffizilen Bereich. Ja. Wenn jemand irgendwie eine saftige, ausgewachsene posttraumatische Belastungsstörung hat mit massiven Hypervigilanz, Hochanspannungszuständen, Schlafstörungen, Rückzugsverhalten, das Ganze über Monate, über Jahre vielleicht geht, auch auf eine nachvollziehbare Belastung, die da gewesen ist. Aber ja, wie du schon sagst, wenn der Alltag krankheitswertig sozusagen eingeschränkt ist, dann irgendwie zu argumentieren, weil das auch so eine normale Reaktion ist, brauchen wir keine Diagnose vergeben.
Ja, dann ist halt auch die Frage, wie ist demjenigen damit geholfen?
Ja,
ne? Wenn man sagt, ja, das ist so eine normale Reaktion. Ja, das stimmt, ja, aber ich habe ja trotzdem ein Problem in meinem Leben. So. Ja. Und für mich zum Beispiel finde ich, also ich finde es auch immer schwierig, es gibt ja auch TherapeutInnen oder so, die sagen, ja, Diagnosen, Und das ist jetzt auch wieder nur mein persönliches Empfinden, was auch was mit meiner eigenen Biografie zu tun hat, aber die dann sagen, ja, Diagnosen sind ja irgendwie gar nicht wichtig und ist ja nur für die Krankenkasse und bla, ne? Also die das so komplett abwiegeln, so, warum wollen sie überhaupt wissen, was sie haben und eigentlich ist Diagnosen scheißegal. Und für mich waren Diagnosen immer total wichtig, weil sie für mich Teil davon waren, mich selber ein bisschen zu entlasten in dem Sinne, dass ich nicht persönlich versage. Weil ich einfach, ne, ich bin irgendwie zu schlecht im Leben. So. Und keine Ahnung, bin persönlich, charakterlich, weiß ich nicht, was schwach oder so. Und deswegen kriege ich das nicht hin. Und da kann ja eine Diagnose eine sehr, sehr große Entlastung sein, die mir sagt so, ey, es liegt nicht daran, dass du falsch bist, sondern es liegt daran, dass du, ne, da ein diagnostizierbares Problem hast, was dafür sorgt, dass du XYZ nicht schaffst oder schlechter machst als andere oder so. Also das war für mich eher immer wichtig und das war für mich immer eine Form von, ja, auch von Legitimation, also auch von Anerkennung meines Leidensdrucks, weil wenn Leute mir halt irgendwie sagen, das ist doch total egal oder das ist doch komplett normal oder so, dann ist das für mich eine Invalidierung meines Empfindens in dem Moment, weil so, ich leide halt darunter. So, kann sein, mag auch sein, dass andere Leute das auch so haben und es denen total fein damit geht, ist ja schön, aber das sagt ja über mein Empfinden nichts aus. Und die Diagnose trägt dann dazu bei, dass ich halt irgendwie sagen kann, okay, ist es okay, dass ich so empfinde oder noch viel mehr, ich empfinde so. Also ich muss das nicht die ganze Zeit hinterfragen und ja, vielleicht redest du das irgendwie nur ein oder keine Ahnung, vielleicht lügst du, ohne es zu merken, wie mit Benjamin Mark, ne? Dass man sagt, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bin ich gar nicht krank, vielleicht mache ich hier irgendwie ein Theaterspiel draus und führe alle Leute in die Irre oder so. Und wenn ich eine Diagnose habe, dann heißt das für mich, ey, du bildest dir es nicht ein, und du lügst nicht, sondern das ist da und das ist real und das ist existent. Ja. So. Und es ist also mein Ding mit Diagnosen. Ja. Und ich weiß, dass manche Leute da komplett anders drauf sind. Ja. Aber für mich waren Diagnosen selten stigmatisierend und ich habe sicher auch falsche Diagnosen bekommen.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel mit 16 eine Borderline-Diagnose bekommen.
Kann man nicht so richtig halten.
Nee, also die auch viel zu früh war. Also man diagnostiziert eigentlich nicht mit 16 Borderline so. Und da kann man eben wirklich sagen, das ist ja auch eine stigmatisierte Diagnose. Mhm. Und in aller Regel trägt man die sehr lange mit sich rum, weil sie dann gerne von neuen BehandlerInnen dann übernommen wird aus der Vorbehandlung, ohne vielleicht das nochmal grundsätzlich in Zweifel zu ziehen. Das heißt, man schleppt das dann jahrelang mit sich rum, obwohl es vielleicht nicht stimmt. Aber grundsätzlich war ich eigentlich dankbar für meine Diagnosen. Und ohne jetzt jemand anderem diese Perspektive überzuhelfen, der sich darin nicht wiederfindet, aber ich wollte das nur anmerken, als so kann man auch auf Diagnosen blicken oder so kann man Diagnosen auch empfinden.
Ja. So. Also tatsächlich verstehe ich halbwegs oder eigentlich ganz gut, wenn KollegInnen sagen, so die Diagnose ist nicht wichtig und ist schlussendlich ein Mittel, damit die Krankenkasse das übernimmt, damit die halt irgendwie ein Kürzel haben, mit dem die arbeiten können. Wie vorhin schon mal gesagt, so ein Shorthand, okay, es ist irgendwie das so grob ist da los, ja, sozusagen. Aber ob man jetzt daraus so die Rückmeldung Richtung PatientInnen irgendwie geben muss, na, ich sage ihnen deswegen gar nicht, was sie für eine Diagnose haben oder was,
ja,
ich ihnen
vergebe. Ja, ist doch egal eigentlich. Ist doch nur wichtig, wie sie jetzt damit umgehen. So, also so funktioniert auch mein Gehirn nicht. Ich will wissen, was los ist.
Ja. So. Und das erlebe ich leider immer wieder mal bei PatientInnen, die bei mir sind. Wenn ich die so frage, sie haben eine Psychotherapie gemacht, unter welcher Diagnose lief das denn oder so, ne? Ich würde jetzt gefühlt sagen, über 50% der Leute sagen mir, keine Ahnung, was es für eine Diagnose war oder so. Burnout. Und also was keine Diagnose ist. Und da passiert anscheinend entweder auf Kommunikationsseite von TherapeutInnenseite, dass da nicht weitergegeben wird, oder, und das kann ehrlich gesagt auch realistisch sein, die PatientInnen haben es einfach vergessen. Das ist äußerst möglich. Wobei ich das aus der VT-Perspektive immer nur so schwer nachvollziehen kann, weil gefühlt man alle paar Sitzungen ja mit so einem Modell dann arbeitet, also einem Depressionsmodell, einem Angstmodell oder sowas, und da fallen ja dann schon diese Begrifflichkeiten immer. Wobei ich auch, um die dritte Kurve noch zu machen, sagen muss, wir haben mal so eine Studie bei uns in der Klinik gemacht über so Achtsamkeitstechniken, Achtsamkeitsverfahren, und da gab es am Ende bei allen PatientInnen so einen Fragebogen, den sie ausfüllen konnten, wo man dann so, habe ich Achtsamkeitsübungen gemacht? Ja, nein. Und ich habe von 7 Gruppensitzungen irgendwie regelmäßig 5 oder 6 Sitzungen Achtsamkeitsübungen gemacht. Macht und das auch benannt. Also wir machen jetzt eine Achtsamkeitsübung 5, 6 Mal über 3, 4 Wochen hinweg, und ungefähr, ich weiß nicht was, 30, 40, 50% der Leute angekreuzt haben am Ende, nein, ich habe keine Achtsamkeitsübungen gemacht. Also seitdem zweifle ich auch immer so ein bisschen, wenn es um diese Begrifflichkeiten geht, ob das hängen bleibt.
Ich werden auch Sachen reingeschrieben, die nicht stattgefunden haben. Also kann sein. In meinem, war ja auch mal in der Klinik 2010 für, ja, ich glaube, es waren 8 Wochen oder so, und habe danach auch den Bericht angefordert, und da stand auch drin, dass ich irgendwie, ich weiß gar nicht, es war irgendwas wie so Rückenschule oder irgendwie sowas, dass ich das gemacht hätte. Und ja, okay, mein Gedächtnis ist manchmal löchrig, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich keine Rückenschule gemacht habe.
Also sowas sollte eigentlich nicht passieren, weil es inzwischen zumindest automatisiert ist.
So Textbausteine wahrscheinlich auch, also nicht komplett, Planprogramme.
Also bei uns läuft über so ein Planprogramm, und das Programm weiß ja dann, was geplant wurde, und dann wird das umgewandelt in so eine sogenannte KTL. Das ist so eine Abrechnungsnummer, die dann in den Bericht reinkommt, wo das dann draufsteht zum Beispiel. Und da sollte es eigentlich nicht oder nicht mehr passieren, dass da irgendwie Sachen auftauchen, die nicht gemacht wurden. Naja, wobei so einige Sachen könnte ich mir vorstellen, wenn zum Beispiel was im Programm geplant ist und dann aber kurzfristig das Personal ausfällt, irgendwie krank ist oder sowas, dann ist es ja formell im Plan aufgetaucht, und wenn das dann nicht im Nachgang nochmal rausgenommen wird aus dem Plan rückwirkend sozusagen.
Aber jetzt konnte ich mich nicht mal daran erinnern, dass mit mir überhaupt darüber gesprochen wurde. Also ich habe viele Sachen, ich habe Akupunktur gemacht und progressive Muskelrelaxation und war in irgendeiner Traumagruppe und pipapo so. Also ich habe viele Sachen gemacht, und das weiß ich auch noch. aber Rückenschule, nee, keine Ahnung. Also wäre bestimmt nicht verkehrt gewesen. Ernährungsberatung hatte ich sogar. Aber Rückenschule, nee, eher nicht.
Ich würde vorschlagen, für den zweiten Teil, wenn wir den angehen.
Ich habe gerade gedacht, ich habe noch so einige Sachen, wäre jetzt ein Moment vielleicht.
Genau, der dazu passt. Weil eine Sache, die ich gerne nächstes Mal mit dir besprechen würde, die wir jetzt noch gar nicht oder kaum angerissen haben, ist so, was sie beschreibt oder mit der Begrifflichkeit nutzt, so des Leib-Seele-Problems. Und wo du ja vielleicht weißt, dass ich da mit manchen Gedankengängen aus dieser Ecke echt große Probleme habe.
Ja.
Und
wir haben auch nicht darüber gesprochen, über Sinn finden in der Psychose,
genau.
So, weil das ja auch ein, also um jetzt ein bisschen so Foreshadowing zu machen quasi, weil ein Kritikpunkt von ihr ja auch ist, dass Psychose oft sehr strikt biologistisch als einfach nur Chaos im Gehirn irgendwie dargestellt wird und als komplett sinnloses Ereignis. Ich meine, wo du ja auch die ein oder andere Kritik an dieser Darstellung hattest.
Ja, ja.
Und dass viel zu wenig eben darüber gesprochen wird, welchen Sinn das psychotische Erleben hat, vielleicht auch im Nachhinein der Psychose Sinn zu geben und den, ich sag mal, psychotischen Inhalten in Anführungsstrichen, dass die eben vielleicht nicht so zufällig und beliebig sind, wie das manchmal dargestellt wird. Also darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Genau. Es gibt noch, also, ich habe sogar noch ein paar Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Und du hast noch einige A4-Seiten vor dir liegen, die du gerade durchblätterst.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie viel ich davon jetzt irgendwie schon gesagt habe. Aber ja, also ja, das eine oder andere wird sich noch finden, ja, glaube ich auch.
Das heißt, wir hören uns bald wieder. Und bis dahin kann man aber schon mal sagen, ein Buch, über das es viel zu erzählen gibt.
Krass, ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir da jetzt zwei Folgen draus machen müssen. Aber okay, wir sind ein bisschen ausgeufert. Ich hoffe, das ist nicht schlimm.
Also, vielleicht sollte ich das dies einmal heute mal so sagen, nachdem ich kritische, negative Sichtweisen auf ein paar Punkte zumindest habe. Danke an die Autorin Lea de Gregorio.
Auf jeden Fall. Und das ist jetzt überhaupt nicht ironisch gemeint.
Nein, nö. Es ist gut, dass du das sagst. Das klang jetzt ironisch.
Ich will mal nicht ganz. Also, mein Ironiedetektor funktioniert nicht immer so gut. Aber ich sage das vielleicht nochmal so. Es ist definitiv nicht ironisch gemeint, weil. Ich finde durchaus, es ist ein Qualitätsmerkmal eines Buches, wenn man so viel, so breit über Aspekte des Buches sprechen kann und das einfach nicht so schnell abgehandelt ist. Also überhaupt nichts ironisch daran. Genau, und dann hören wir uns, dann dürfen wir jetzt aber nicht irgendwie 4 Wochen oder sowas warten.
Wir hören uns bald wieder.
Ja, okay. Dann bis zu Teil 2.
Ciao, ciao.
Tschüss.